und herzlich willkommen zur 53. Episode des Craftkörper Podcasts. Ich schaue immer direkt davor nach, wievielte Episode wir haben, und dann vergiss es immer. So gut ist mein Kurzzeitgedächtnis. Und es ist die 4. Episode des Craftkörper Roundtables. Aufmerksame Zuseherinnen werden sehen, dass wir nur 3 Coaches sind und nicht 4. Die 4. Person, die Kerstin, ist auf wohlverdienten Urlaub. Und ja, Grüße gehen raus an Kerstin. Beim nächsten Mal wieder dabei. Ansonsten darf ich begrüßen Stefan, unser Chief Scientist Officer, CSO.
Hallo, danke.
Und Julia, unsere Chief Binging Officer, CBO.
Oh Gott.
Ist doch ein Fernsehsender, CBO.
CBO ist Fernsehsender? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt über diese Bezeichnung da jetzt freuen soll.
Soll ich Anti-Binging?
Das wäre vielleicht besser, ja. Ja, beziehungsweise...
CBO.
Genau, ja. Ja, passt eh zu der Frage, die wir eigentlich heute auch bekommen haben für den Roundtable dazu. Ja, also zumindest für den heutigen Roundtable okay, diese Bezeichnung. Ansonsten müssen wir nochmal drüber sprechen.
Passt. Ich hol mir die Dätschen dann nach dem Podcast ab. Das Gute ist, wir sind jetzt räumlich getrennt. Es ist ein Raum als Puffer dazwischen und 2 Türen. Also ich höre und sehe, wenn du die Tür öffnest, und das gibt mir genügend Zeit, um zu flüchten.
Aber jetzt stell dir vor, was für ein lustiges Reel wir draus machen könnten, wenn ich jetzt aufstehe, ja, währenddessen rausgehe und dann bei dir erscheine und dir eine auf den Kopf mitgebe. Ja, das würde viral gehen. Vor allem der Stefan sitzt dann in der Mitte, schockiert, ja, mit schockiertem Blick. Also ich finde, das wäre es fast wert.
Ja, passt. Aber jetzt bin ich vorbereitet, gebraced. Jetzt hast du keine Chance. Das heißt, ich gehe jetzt einfach in die Themen rein.
Ich muss das spontan machen beim nächsten Podcast.
Du musst es sehr spontan machen, genau. Ja, Craftkörper Roundtable ist das Format, wo wir eure Fragen beantworten. Vorrangig haben wir Fragen gesammelt von unseren eigenen Klientinnen, die wir wöchentlich einfach fragen, ob sie uns Fragen geben können, ob sie Sachen interessieren, wo sie das Gefühl haben, das könnte vielleicht auch andere interessieren. Wenn ihr Fragen habt, die ihr ganz gerne von dieser illustren Runde beantwortet haben wollt, dann bitte einfach auf die diversen Instagram-Kanäle schreiben, vorbeischauen und schreiben. Stefan hat übrigens seinen Instagram-Handle geändert, ist jetzt stefan.craftkörper und somit offiziell assimiliert.
Widerstand ist zwecklos.
Ja. Joined the resistance oder the force. Naja, gut, okay.
Dark Side, würde ich sagen.
Dark Side, ja.
Und ja, also ihr könnt allen Coaches schreiben, egal was euch einfällt. Wenn die Frage zu blöd ist, verwenden wir sie eh nicht.
Oder vielleicht gerade deswegen.
Ja, ist natürlich der Aufruf, ja. Je blöder, desto interessanter für uns vielleicht.
Jetzt, Marcel, aber das muss man schon, also gibt es blöde Fragen? Ja, das ist ein Hindernis. Also ich finde, also, es gibt vielleicht wirklich blöde Fragen, aber es soll sich niemand davon abgehalten fühlen und die Fragen stellen, die sie beschäftigen. Und ja.
Richtig. Richtig. Also gerne, je blöder die Frage, desto besser.
Genau.
Oh nein. Ich fühle mich schon.
Nein, es gibt aber manchmal wirklich Fragen, die man sich nicht stellen traut, die aber eigentlich viel komplexer sind. Also.
Stimmt.
Ich glaube, also wirklich so Grundlagenfragen, die gar niemand mehr hinterfragt, wo man sich denkt, das ist zu viel Grundlage, das darf ich nicht mehr fragen. Und in Wirklichkeit ist eigentlich sogar ziemlich komplex und ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also gerade in dem Bereich, richtig, wo man glaubt, das ist oft alles klar, so klar ist nicht alles. Ich glaube, eine Frage, zu der werden wir heute nicht kommen, aber ich meine, das könnte man jetzt sehen als blöde Frage. Warum wächst ein Muskel oder wächst ein Muskel? Das ist keine blöde Frage, das ist hochkomplex. Also sowas kann man auch stellen, ja, warum nicht?
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja diese Frage bei uns auf der Liste, was ist Hypertrophie? Also es ist irgendwie so,
ja. Aber ja, da glaubt vielleicht die Person. Ich kann mich an
eine Ausbildung erinnern, das hat ein halbes Modul gefüllt. Ja. Und ein Modul bestand aus mehreren Wochenenden.
Ja.
Ja.
Richtig, ja. Na, das stimmt. Also es gibt kaum blöde Fragen. Abseits davon ist natürlich immer so, eine Frage zu stellen, gibt ja ein bisschen einen Einblick in das eigene Seelenleben oder in das, was einen beschäftigt. Weswegen sehr viele sich scheuen, dann die Fragen zu stellen, die sie wirklich beschäftigen, weil sie ja gleichzeitig sich öffnen dabei. Ja. Aber wenn man das tut, kommt man drauf, Moment mal, die Frage ist nicht nur für mich interessant, sondern auch für viele andere. Offenbar stellen sich die Frage auch ganz, ganz viele andere Menschen. Und das betrifft ja nicht nur Training und Ernährung, sondern im Grunde alles, was man irgendwie lernt. Ja. Viele, oder ich würde mal sagen so, 80% der Fragen, die sich in einem Bereich stellen, sind immer die gleichen Fragen, die sich die allermeisten Menschen eh stellen, wenn sie in einen Bereich eintauchen. Deswegen immer davon ausgehen, das, was dich beschäftigt, beschäftigt wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere.
Ja.
Und dann ist es schon immer peinlich.
Gut, passt.
Ja, damit beginnen wir jetzt mit Fragen. Nämlich, erste Frage, Stress? Fragezeichen. Auswirkungen auf den Körper, auf die Ernährung, Training, Regeneration und Strategien. Ja, das könnte auch ein ganzes Modul füllen. Ich versuche es kurz zu machen. Was ist Stress und wie wirkt sich das auf, ich sag mal, meinen Lifestyle oder Fitness-Lifestyle aus? Also vorweg mal, Stress ist per se ja mal nichts Schlechtes. Stress ist ein Überlebensmechanismus des Körpers, eigentlich eine ziemlich geile Sache. Angenommen, du gehst über die Straße, ein Auto fährt auf dich zu und du bekommst aus dem Augenwinkel mit, dass du jetzt gleich sterben würdest, wenn du nicht irgendwie handelst, ja, dann sendet der Körper akute Stresssignale aus. Cortisol geht in die Höhe, es wird Adrenalin ausgeschüttet, es werden Nährstoffe aufgebrochen, ja, damit du schnell reagieren kannst. Ja. Also sehr, sehr coole Sache, es ist dafür da, dass du irgendetwas tust. Jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Das wiederum ist relativ einprogrammiert, da gibt es sozusagen den Fight-or-Flight-Mechanismus. Das heißt, manche bleiben stehen, ja, und wollen vielleicht kämpfen, manche laufen weg. Wahrscheinlich wird man eher wegspringen in diesem Fall. Aber die zugrunde liegende Ursache, diese Ausschüttung von Stresshormonen, ist immer die gleiche. Das Problem, was wir mit Stress haben, ist, dass es nicht immer ums Überleben geht und unser Körper aber trotzdem diese extremen Signale sendet. Ja. Man ist zu spät dran für einen wichtigen Termin und schafft es gerade so ins Meeting. Der Chef, die Chefin schimpft mit einem, weil irgendetwas Blödes passiert ist. Man hat Stress mit dem Partner, der Partnerin. Die Kinder sind krank, whatever. Führt alles letztendlich auch zu ähnlichen Signalen und kann, wenn es zu viel wird, halt dafür sorgen, dass ich nie von diesem Stresslevel runterkomme. Weil das, was ausgeschüttet wird, ja, Cortisol, die Stresshormone, sind halt nun mal Katabol. Es geht darum, also Katabol heißt immer Abbau, es geht darum, etwa Strukturen aufzubrechen im Körper, um Nährstoffe freizusetzen, um diese Nährstoffe wiederum in Energie umzuwandeln, um damit schnell was tun zu können. Und ja, diesen Katabolismus wollen wir natürlich nicht haben, schon gar nicht im Bodybuilding, ja, oder im Krafttraining und beim Muskelaufbau. Das heißt, es ist wichtig, dass wir da eine Art von Balance reinkriegen. Die Lösung ist jetzt nicht immer nur Stress zu vermeiden. Stress ist nicht schlecht. Stress ist nur dann schlecht, wenn das Stresslevel konstant hoch ist und wenn ich nie runterkomme. Aber Stress hilft mir ja auch, resistenter dagegen zu werden, also resilienter zu werden. Das heißt, es gibt einen Gewöhnungseffekt. Es gibt die Möglichkeit, sich an stressige Situationen zu gewöhnen, sodass es irgendwann nicht mehr stressig ist. Ein Beispiel wäre Lampenfieber. Ja, man hat immer Stress, vor Leuten zu sprechen, bis man es oft genug gemacht hat, dass es irgendwann zur Gewohnheit wird. Ja, oder zumindest die Anspannung sinkt, ja, die man vor so einem Vortrag zum Beispiel empfindet. Das heißt, nein, wir wollen es nicht nur vermeiden, wir wollen uns dem Stress schon wohldosiert aussetzen, aber wohldosiert eben. Was hat das Ganze jetzt mit Training und Ernährung und unserem Wohlbefinden zu tun? Letztendlich ist Training leider Gottes auch Stress. Das heißt, wenn ich trainiere, sendet der Körper ebenso diese Katabolen-Signale aus. Ja. Es wird genauso Cortisol ausgeschüttet. Es werden genauso abbauende Prozesse erstmal gestartet, akut abbauende Prozesse gestartet, die dafür sorgen, dass Energie frei wird. Und nach dem Training, wenn dann die Regeneration beginnt, wenn ich mich mit Essen versorge und so weiter, dann beginnen erst die anabolen Prozesse, wo der Trainingsreiz genommen wird, also dieser Stressor genommen wird und der Körper sich daran anpasst. Das heißt, wie passt er sich an? Er nimmt die Nährstoffe, die im Blut herumfliegen, sage ich jetzt mal, im Kreislauf herumfliegen und ja, versucht sich dementsprechend vorzubereiten, falls dieser Stress beim nächsten Mal wiederkommen würde oder wieder auftreten würde. Das resultiert in mehr Kraft, in mehr Muskelwachstum und so weiter und so fort. Ändert aber nichts daran, dass er Stress ist. Ja, also, ich habe lustigerweise heute gerade den Juri Beuger gesehen auf Instagram. Juri Beuger ist ein deutscher Powerlifter, auf Instagram relativ bekannt und hat tatsächlich auch unseren Bandits Push-Pull-Plan damals geteilt. Also in der Corona-Zeit haben Julia und ich einen Trainingsplan veröffentlicht, um die Gains zu saven, rein mit Widerstandsbändern für zu Hause, weil er die Fitnessstudios geschlossen waren. Und er hat den aufgeschnappt, hat dazu ein YouTube-Video gemacht, weswegen der Plan viral gegangen ist, mehrere tausend Zugriffe bekommen hat und viele, viele Muskeln gesaved hat. Also das ist unsere Verbindung zum Juri Beuger. Und der hat heute ein Video gemacht zu dem Thema Stress und dass er halt jetzt drei Kinder hat und merkt, okay, seit er drei Kinder hat, ist ein Powerlifting nicht mehr so gut. Muss ein Powerlifting wesentlich mehr aufpassen, weil er merkt halt einfach, die Stresslevels sind gestiegen. Er hat es beschrieben als diesen Kübel, wo halt lauter Stressoren reinfliegen und der Kübel hat halt nun mal ein fixes Volumen. Ja. Und wenn der Kübel voll ist, ist er voll. Egal, ob da jetzt Trainingsstress reinfällt, das Kind ist krank, alle drei Kinder sind krank, Kind und Frau und er ist krank, whatever, ja. Aber was er gemerkt hat, ist halt, seit er die Kinder hat, muss er viel besser managen, ja. Kann halt im Training nicht mehr so extrem pushen, weil er sich sonst verletzt, dann länger ausfällt, die Regeneration nicht hinten nachkommt und so weiter und so fort.
Da gibt es übrigens einen Begriff dazu, also einen wissenschaftlichen Begriff dazu, weil der Stresskübel sozusagen, dieser. Im Englischen ist es allostatic load. Ich glaube, das ist im Deutschen wahrscheinlich allostatische Belastung. Ich weiß es nicht, ja, aber gibt es eben Theorien dazu. Das ist auch oft verknüpft mit der Polyvagal-Theorie, also wo sozusagen Stress nochmal beleuchtet wird und in welchen Zustand gerate ich, sozusagen zu verstehen, in welchen Zustand gerate ich denn, wenn ich Stress verspüre, weil oft bekommt man das überhaupt nicht mit. Also man bekommt vor allem ja chronischen Stress nicht mit. Der ist da und man glaubt, das ist der Normalzustand. Und dann geht halt darum, einmal zu beleuchten, wo bin ich denn jetzt gerade? Das muss man mit sich mal einchecken können. Und da gibt's eben diesen Begriff dieses allostatic loads und das ist eben alles. Also wir können Körper und Geist voneinander trennen und das ist jegliche Art von Belastung und das passt da jetzt eigentlich ganz sehr gut dazu, weil wenn man glaubt, man kann, weil man irgendwann mal im Training das ausgehalten hat, ja, das ewig so weiterführen, dann muss man sich überlegen, wie schaut denn jetzt mein Leben sonst noch aus? Was gibt's denn da sonst eben noch alles? Ja,
das haben wir im Coaching sehr, sehr oft. Also das ist schon etwas, wo ich meinen Klienten auch immer wieder sage, hey, bitte gib mir mehr Kontext. Ja. Es reicht nicht nur zu sagen, ja, Training läuft, Ernährung läuft und ich schlafe eh, sondern zum Beispiel ich heute gerade eine Antwort bekommen von einer Klientin, die mich gefragt hat, ja, Fitnessstudio sperrt gerade zu, weil es eine Woche lang umbaut. Sollen wir zu Hause irgendwas trainieren oder wollen wir Pause machen und so weiter und so fort? Und ich weiß, dass diese Klientin grundsätzlich dazu neigt, sich mehr in den Kübel reinzuleeren, als der Kübel hergibt. Ja. Ich habe gesagt, hey, du entscheidest, ja, aber mein Vorschlag wäre, nutzen wir diese Woche als echten Deload, ja, geh gerne raus an die frische Luft, geh spazieren, wenn du es brauchst, aber du hast sicher auch Sachen, um die du dich ohnehin kümmern wolltest. Und es gibt einige Sachen, von denen ich auch weiß. Ja. Und heute hat sie mir geschrieben, ja, danke, passt, werde ich nutzen. Es ist eh noch total viel dazu gekommen. Ja. Es ist irgendwie so, mutterkrank wird operiert und so weiter. Also eigentlich war da nur die Angst da sozusagen, was passiert in dieser einen Woche mit mir? Ja, werde ich da vielleicht Gains verlieren? Werde ich da vielleicht von meinem Momentum runterfallen? Und ja, Angst ist immer ein schlechter Motivator, sage ich jetzt einmal, ein schlechter Grund, um etwas zu tun oder nicht zu tun. Ne? Mhm. Also letztendlich war sie dann froh, diesen Deload sich nehmen zu können und zu dürfen. Und es wird ja auch nichts passieren. Im Gegenteil, sie wird sich gut erholen und nächste Woche wieder gut starten können. Ne? ja, weil du die akuten und chronischen Anzeichen für Stress genannt hast oder angesprochen hast. Ja. Vielleicht ganz interessant noch. Also akute Anzeichen für Stress sind ein schnellerer Herzschlag, also Herzklopfen, eine schnellere Atmung, vielleicht Schwitzen. Also das kennen wir wahrscheinlich alle vor ja. irgendwie stressigen und Terminen, Prüfungssituationen, solche Sachen. Ja.
Und auch so dieses, wo sitzt die Beklemmung? Ja, manchmal spürt man so eine Beklemmung, das kann im Brustraum sein, im Bauchraum, das ist bei jeder Person ja. unterschiedlich. Ja. Mhm.
Genau. Chronisch wird es dann, und das ist schon interessant, wenn der Blutdruck halt erhöht ist, also permanent erhöht ist sozusagen. Chronisch können auch Arterienprobleme dazukommen. Anxiety, Depression, also sprich, wenn ich dem Stresslevel nie senke und das eben zu einem chronischen Stress wird, ja, das schlägt sich dann tatsächlich auf die Psyche nieder. Ja, auch hier, und chronisch erhöhter Stress führt zu höherer Sterblichkeit dann letztendlich auch. Ja. Also man hat ein zweifach höheres Risiko für Herzerkrankungen. Also es zahlt sich durchaus aus, seinen Stress zu managen und darauf zu achten.
Ja, dafür. Stefan, bitte.
Auch sicher, um dann eben, also wenn man sagt, ich möchte gut hypertrophieren und gut aufbauen, zahlt es sich besonders aus, den Stressspiegel, wenn es geht, niedrig zu halten.
Ja.
Also, ja, also da haben wir beim Menno das ganz interessant erklärt bekommen, wo er halt diese Signal-to-Noise-Ratio vorgestellt hat, was ja eigentlich eher aus, glaube ich, der Informationstechnologie kommt, wo du halt eben ein Signal hast, dass du versuchst, von dem Hintergrundrauschen zu trennen. Und wir haben ja gesagt, Trainingsstress und Lebensstress ist halt beides Stress. Und unser Körper versucht dann eben unseren Trainingsstress, also den Hypertrophie-Stimulus, von dem Hintergrundrauschen zu trennen sozusagen. Und wenn das Hintergrundrauschen halt so laut ist, dass er schon fast nicht mehr das Hypertrophie-Signal hören kann, dann ja, wird es halt auch schwierig, da noch überhaupt was aus dem Training rauszuziehen.
Ne? Ja, und wenn man sich überlegt, aber also es ist ohnehin schon schwer, Muskulatur aufzubauen. Ja. Zu Beginn einer Trainingskarriere, okay, reagiert der Körper noch auf vieles, ja, aber das wird ja. mit zunehmendem Trainingsalter auch immer mühsamer und da muss man eben intelligenter rangehen. Und ja, wenn man dann eben so viele Katabole-Signale letztendlich sich aussetzt oder den Körper so vielen Katabole-Signalen aussetzt das Training dazu kommt eigentlich auch nochmal als katabolisches Signal, dann haben wir schon das Thema. Wo soll dann die Anabolität noch herkommen? Ne? Also wo sollen wir dann Luft finden, um überhaupt Muskeln aufzubauen?
Ja, und jegliches körperliche Ziel hängt ja eigentlich auch dran. Ne? Also ich meine, die Frage, auf die ich heute noch eingehen werde, ist also emotionales Stressessen. De facto ist natürlich, also wenn ich das Gefühl habe, beziehungsweise ich würde da noch dazu fügen, Stress, also wie du gesagt hast, ist ja nichts Negatives. Stress ist Stress, also das ist ein Zustand. Blöd wird es halt dann eben, oder zum chronischen Stress wird es halt dann, wenn ich konstant das Gefühl habe, überfordert zu sein und mit diesem Stress nicht umgehen kann, weil man kann ja mehr Stresstoleranz entwickeln, ja, so wie du gesagt hast, man steigt ja da auch Levels auf, ja. Wenn man sich konstant vor Stress schützt, wird man sehr wenig aushalten, ja, und werden einen oft kleine Dinge schon aus der Ruhe bringen. Natürlich, wenn man sich angewöhnt, über die Grenzen ein bisschen drüber zu gehen, adaptiert man dann und kann damit besser umgehen. Die Gefahr ist halt dann immer, wenn man glaubt, es geht ins Unendliche hinein und das eben gar nicht mehr mitbekommt. Oder auch das Gefühl der Überforderung einfach schon zur Normalität wird. Das ist ja auch die Gefahr, dass man das sozusagen als Normalzustand sieht. Ich rede aus eigener Erfahrung, wo irgendwie immer irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen. Ach so, den anderen Menschen geht es grundsätzlich nicht allen so wie mir. Also ja, eine Zeit lang so wirklich einer, oder ich habe eine große Zeit meines Lebens Stress halt auch gesucht, ja, weil das ist sozusagen ein produktiver Zustand und kann es eh sein, aber wenn ich immer halt nur den Antrieb suche und immer nur die Produktivität, dann übersehe ich wahrscheinlich, dass ich eben auch stressabbauende Maßnahmen oder einen stressabbauenden Lebensstil auch einfließen lassen sollte. Und dann macht man vielleicht genau das Gegenteil von dem, was eigentlich gesundheitsfördernd wäre in dem Fall. Ja.
Wie würdest du sagen, hast du gemerkt, dass du in der Überforderung bist? Weil ich glaube, das ist ja das Schwierigste an dem Ganzen. Ja? Stress haben wir alle und ist normal und jeder hat so seine Herausforderungen und der Körper reagiert drauf. Aber was ist normal und was ist zu viel? Und wie hast du das unterschieden und ja, eigentlich
ja, mitbekommen? Ja, so konstante Arbeit immer noch, dass ich das mitbekomme, weil meistens gibt es ja einen unterliegenden Antrieb, der einen eben in diese Zustände hineinbringt. Ja. Aufgefallen, dass es nicht normal ist, also dass ich wahrscheinlich irgendwas tun muss, war eigentlich der Punkt, und das passt jetzt auch sehr gut zusammen, weil ich ja früher, beziehungsweise ist es eh was mich schon sehr lange begleitet, ja, dass ich eben diese Stresszustände suche, jetzt aber gleichzeitig natürlich habe ich dann auch mit dem Krafttraining begonnen, was am Anfang einen extremen Stressabbau bei mir bewirkt hat, weil ich mir plötzlich Zeit für mich rausgenommen habe, weil ich eben auch mehr Resilienz dadurch entwickelt habe. Dann habe ich halt geglaubt, ich bekomme Superkräfte, ja, und jetzt geht alles, ja, jetzt geht noch mehr, hat sich auch so angefühlt, jetzt geht noch mehr, sehr cool. Und dann die Wettkampfvorbereitung und der Wettkampf an sich waren halt ein wahnsinnig körperlicher Stress. Ja. Dann eben nun umgestiegen, Beruf gewechselt, Business aufgebaut, ja, ist viel zusammengekommen. Und nachdem dieses Wettkampfziel dann weg war, habe ich gemerkt, ich stehe in der Früh auf und ich habe wirklich depressive Symptome in der Früh. Ja. Ich weiß nicht, wie bewältige ich heute meinen Tag? Mich freut nichts mehr. Das hat mich sehr erschrocken und das ist ja auch die erste Phase des Burnouts. Ja. Und ich habe gewusst, jetzt ist Zeit, was zu tun. Weil das bekomme ich nicht hin mit den Methoden, die ich jetzt gerade aktuell an der Hand habe. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann auch die Therapie gestartet habe, also meine Psychotherapie gestartet habe. Weil das wäre eh schon, also ich habe es eigentlich schon übersehen gehabt. Also das war der Punkt, eigentlich war ich schon drüber. Ja, also es war schon, das war Burnout-Zone 1 bis 2 oder wie auch immer man das sagen möchte. Aber ja, da war ich eigentlich schon drüber. Und das war dann eher ein Kampf und dann mal wirklich zu verstehen, was sind denn körperliche Symptome bei mir? Also das ist eigentlich so der erste Punkt, dass man mal in sich hineinfühlt. Wo schlägt sich das jetzt wirklich im Körper nieder, dass man mitbekommt, was überhaupt Stressoren sind im Alltag? Und ja, dann halt auch bewusst Ruhephasen einplanen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, um überhaupt zu verstehen, was sind Ruhephasen für mich. Ja, ist es vielleicht nicht auf der Couch sitzen, vielleicht ist es was anderes, vielleicht fehlt was Kreatives, vielleicht fehlt überhaupt irgendwas Erfüllendes. Das sind dann Dinge, die man natürlich bearbeiten kann, aber das ist dann natürlich, da ist es eh schon Feuer am Dach. Ja. Und man kann das natürlich auch schon rechtzeitig vorher abfangen. Und es ist nicht jede Person natürlich gleich. Man kann sich mal in diese Stufen halt auch hineinbewegen, man kommt wieder raus. Aber man kommt dann meistens nicht raus, wenn das der einzige Coping-Mechanismus ist, dass ich noch mehr tue und noch mehr mache. Und das kann auch eben sein, körperlich im Öl noch mehr Sport machen und mich noch mehr, weil das hat mir früher gutes Gefühl gegeben. Und vielleicht ist mein Selbstwert dran geknüpft. Ja, also eben, wie du jetzt dann Juri Beuger da jetzt, er heißt ja nicht Juri Beuger, er heißt ja nur Juri Beuger auf Instagram, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber
Pascal.
Pascal, genau. Und also wenn man da versucht, an was anzuknüpfen, was einem früher halt sehr viel vielleicht zurückgegeben hat, aber es ist eine andere Lebenssituation da und man hat nicht mehr die Belastbarkeit in dem Moment, dann muss man halt auch ehrlich mit sich sein und da darf man sich ja mit sich selber nicht negativ vergleichen mit dem Vergangenheits-Ich, das halt am Anfang einen anderen Alltag hatte. Also ich merk's, vielleicht nochmal zu dem, ich merk's wirklich, mittlerweile schaffe ich es, das körperlich, ich verstehe sozusagen, dass das Stressreaktionen sind, also wenn ich merke, in meiner Brust wird's eng und dieses Gefühl so, ich schaffe meinen, wie schaffe ich das? Ich habe halt keine Sekunde für mich, wie schaffe ich es, dieses Gefühl. Ja, wenn das aufkommt, weiß ich bin drüber, ich muss irgendeine Handlung setzen. Ich muss mir irgendwas einplanen. Ich muss genau das machen, was ich nicht tun würde. Mir eine Pause einplanen. Zumindest am Horizont was haben. Weil das fühlt sich ja in dem Moment nicht so an. In dem Moment denkt man sich, ich bin überfordert. Das heißt, ich muss mehr tun. Ich muss mehr machen. Ich muss mehr arbeiten.
Muss es abschließen, damit ich es hinter mir habe, damit ich dann Pause machen kann. Ne?
Ja, genau.
Und komischerweise hört es nie auf. Es kommt immer wieder was Neues in die Ecke.
Pause kommt dann nie, ne?
Nein. Ja. Richtig.
Genau.
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also es ist nicht so unbedingt, dass ich aufstehe in der Früh und mir denke, mich freut nichts mehr, aber ich bin eigentlich ein relativ, also ich würde mich so beschreiben, froher Charakter und eher positiver Charakter. Julia nickt, okay. Und ich merke das schon. Also wenn die Laune nicht nur kurzzeitig, sondern wirklich tagelang sozusagen kippt, ja, und ich merke, der Frohsinn ist nicht so, wie er normalerweise ist, weiß ich, okay, irgendwas passt nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass ich ein Kaloriendefizit gefahren habe die längste Zeit und der Körper sagt, hey, Alter, ist halt was, ja.
Das kann ich vielleicht jetzt noch aus der Beobachtung mitgeben. Also du hast ja einen Cut durchgezogen vor kurzer Zeit. Ja. Deine Laune war deutlich schlechter. Also jetzt aktuell stehst du wieder auf, so wie ich es gewohnt bin. Also es hat einfach gleich, ist halt gleich fröhlich. Ja, also es ist was mir nie gelingen wird, das weiß ich. Das suche ich auch gar nicht mehr. Das ist okay. Aber das war bei dir dann schon merklich, also am Ende des Cuts. Ja.
Also ja, ein Cut ist auch ein Stressor natürlich für den Körper. Ja, und das ist halt leider Gottes was die 24 Stunden lang begleitet. Ja. Und je heftiger und je länger der Cut dauert, desto mehr spürst du das. Kann auch, genauso wie das Training zu Beginn am Anfang, ein gutes Signal an deinen Körper schicken. Ja, also ich habe auch die Phasen in einem Cut, wo gerade so zu Beginn, die ersten paar Wochen, vielleicht sogar die ersten 2-3 Monate, wo es mir sukzessive besser geht, wo ich mehr Energie bekomme, kurzzeitig mal. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es vielleicht mal zu kippen beginnt. Ja. Also das ist nicht immer schwarz-weiß zu sehen und kommt da immer auf den Ausgangszustand an. Ja.
Mich würde jetzt interessieren, Stefan, wie merkst du Stress? Also wie schlägt sich das bei dir nieder?
Ja. Schwer zu sagen. Also ich meistens merke ich Dinge, die mich stressen, sehr schnell und ist bei mir eine ziemlich heftige Reaktion, dass ich halt irgendwie anfange zu schwitzen, dass ich eben dieses Beklemmungsgefühl. Also das kommt bei mir ziemlich deutlich und dann weiß ich schon, okay, das ist für heute mein Stress, jetzt muss ich schauen, dass ich abschalte, so circa, ja.
Ja.
Funktioniert meistens ganz gut, ist halt blöd, wenn ich diesen Stressor nicht irgendwie wegbekomme, also weiß nicht, wenn ich gestresst bin, weil ich ein unangenehmes Telefonat machen muss, okay, gut, dann danach ist es vorbei, ja, okay, schön. Da weiß ich, den restlichen Tag nehme ich mir frei und dann stressfrei sozusagen. Ja.
Von unangenehmen Telefonaten frei zumindest.
Genau, ja. Wenn das halt was ist, wo du nicht raus kannst, ja, dann ist es eh dasselbe, mehr oder weniger so eine, ich sag mal, depressive Verstimmung, die dann kommt, wo du halt wirklich einfach nur noch schlecht drauf bist und die wenigen Dinge, die schön sind, die sind irgendwie nicht mehr so schön oder nicht so lange schön, wie sie eigentlich sein sollten und ja, also sowas halt.
Ja, jetzt war noch ein Teil der Frage, mir ist bewusst, wir sind jetzt ziemlich lang bei dieser Frage, aber das ist auch groß. Ja. Ein Teil der Frage war noch Strategien, was kann man tun? Ne? Jetzt haben wir schon ein paar so Eckpfeiler genannt mit, ja, mal darauf achten, sich bewusst machen, dass man überhaupt gestresst ist und dass man irgendwie ein hohes Stresslevel hat, permanent. Ja. Aber wie kriegt man das weg? Ja? Pausen nehmen ist die eine Geschichte, aber es gibt ja noch andere Sachen, die einen stressen können. Ein Klassiker ist so dieses konstante Grübeln. Ne? Also sprich, 100 Milliarden Sachen im Kopf zu haben, die immer wieder aufblitzen und die einem zumindest gedanklich Stress machen. Also das heißt nicht unbedingt, dass der Terminkalender total voll sein muss und trotzdem kann das sein, dass man im Kopf massiv viel Stress hat und das ist echter Stress, das spürt der Körper, das ist echt. Ja. Da kann ich vielleicht eine kurze Anekdote dazu geben. Wir haben ja vor kurzem den Craftkörper Retreat gemacht. Also wir haben uns kurz eine Zeit rausgenommen, wo wir als Coaches Coaching frei hatten und uns nur in Anführungszeichen um Sachen gekümmert haben, die sonst noch so bei Craftkörper anfallen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war im Prinzip eine Liste all dieser Sachen, die so herumfliegen in Julias Kopf, in meinem Kopf, die irgendwann einmal zwischendurch immer aufblitzen. Und das ist tatsächlich so, dass das fällt einem ein beim Gemüseschnibbeln, in der Dusche stehen, wenn man am Klo sitzt. Man tut damit nichts, aber es kommt immer wieder. Ja. Und wir haben alle diese Dinge einmal aufgeschrieben und haben dann, nachdem wir die komplette Liste hatten, also wirklich, wir haben uns echt Zeit genommen, alles zu erfassen, ja, nachdem wir die komplette Liste hatten, haben wir gesagt, okay, und wie sehen da jetzt die Prioritäten davon aus? Ja? Was davon ist das Wichtigste? Was ist das Zweitwichtigste? Was ist der Drittwichtigste? Und haben dann begonnen, das Erste, das Zweite, das Dritte, das Vierte abzuarbeiten. Und immer, wenn was Neues dazukommen ist, ja, oder wenn was Neues dazukommt, haben wir uns als Ziel gesetzt, diese Liste halt auch weiter aufzufüllen. Es kann sein, dass manche Sachen auf der Liste nie passieren, ne, weil sie halt in der Priorität ganz unten landen und irgendwie andere Sachen, die immer wieder überholen. Aber dann war es wahrscheinlich auch nicht so wichtig und dadurch, dass da auf der Liste steht, ist zumindest nicht am Kopf, sondern wir haben eh drüber geredet, es wird nicht vergessen und man kann sich da mal ein bisschen Ruhe im Kopf verschaffen. Aktuell ist es so, dass wir auch einige Termine jetzt haben, die weniger gut planbar sind. Das heißt, das Erste, was Julia und ich am Tag machen, ist, sich hinzusetzen und das machen wir jetzt gemeinsam, wenn wir zusammenarbeiten, aber das kann man auch für sich selbst machen, einfach mal kurz durchzugehen und zu planen, okay, was sind heute so die Dinge, die passieren müssen? Was sind die Dinge, die morgen passieren müssen? Hat sich irgendetwas verschoben, irgendetwas verplant? Und wie sieht die Priorität aus? Ja, weil meistens ist es auch so, dass man in diesem gestressten Zustand dann genau an den Dingen arbeitet, die eigentlich nicht wichtig sind, aber die ganz laut schreien vielleicht. Ja? Entweder weil jemand schreit oder weil es im Kopf laut schreit. Und das ist einer der mächtigsten Skills, finde ich, oder der mächtigsten Methoden, die man machen kann, um sich mehr Ruhe im Kopf zu verschaffen. Wie hast du das empfunden, Julia?
Ja, das ist zum Beispiel das, was ich selbst für mich nicht natürlicherweise machen würde. Also ich bin, wenn ich gestresst bin, der Typ, der dann grübelt. Also das ist so eine Geschichte. Und würde mir das jetzt, also wüsste ich das jetzt nicht schon und würde das auch nicht gezielt einsetzen, bin ich dann genau der Typ, der dann an dem arbeitet, was eben akut aufkommt, ja. Und dann bleiben oft Dinge genau hinten, die eigentlich wichtiger sind und die mir eigentlich wieder mehr Stress kreieren, weil die nicht behandelt sind. Das heißt, ich empfinde es jetzt aktuell auch vor allem diese morgendliche Planung, empfinde es sehr angenehm, weil das ist auch wieder was. Ich denke mir dann, wenn ich gestresst bin, sofort loslegen, sofort starten, aber mal kurz einen Schritt zurückzumachen und zu schauen, was ist das Wichtigste heute? Und was ist sozusagen nur optional? Also was kann theoretisch, was ist, wenn, keine Ahnung, man weiß, manchmal kann es ja sein, man hat falsch geschätzt und Dinge dauern länger, dann ist es halt gut, dass man weiß, okay, das ist jetzt kein Hals- und Beinbruch, wenn sich das nicht mehr ausgeht. Aber auch vor allem zu checken, habe ich mir nicht eh vielleicht schon zu viel eingeplant und komme ich deswegen dann schon wieder in diese Überforderung? Und geht's mir dann eigentlich morgen, übermorgen oder nächste Woche schon wieder schlecht?
Ja.
Deswegen, das ist nicht leicht, aber.
Oder was auch passiert oft ist, ich vergesse einfach kleinere Sachen, die aber auf jeden Fall passieren müssen. Ja? Keine Ahnung, ich habe den ganzen Tag irgendwie gedanklich so halb geplant, ja? Und dann komme ich mitten am Tag drauf, scheiße, ich habe den Termin vergessen, der 1,5 Stunden dauert. Ja, na klar, das kreiert Stress, ja. Aber das hätte ich wirklich verhindern können, indem ich mich beim Kaffee 10 Minuten hinsetze, meinen Terminkalender aufmache, alles durchschaue und check, okay, habe ich eh nichts übersehen.
Ja. Ich glaube, was da jetzt nur wichtig ist, dass man hineinbringt, es gibt Dinge, die kann man auch nicht mit To-Do-Listen abhaken. Ja, also grundsätzlich, und das ist das, was der Stefan vielleicht auch so angesprochen hat, also es gibt ja auch belastende Dinge im Hintergrund, da kann man nichts tun. Und das ist, die Frage ist immer, was macht man damit? Ja, weil, keine Ahnung, also persönliches Beispiel, ja, mein Vater, der hat Alzheimer, das wird gerade aktuell recht schlecht, ja. Das ist belastend, das ist auf täglicher Basis belastend und ich kann nichts tun. Und ich kann natürlich jetzt drüber nachdenken die ganze Zeit. Ja, das ist möglich, ja. Oder ich kann mir bewusst immer wieder zurückholen. Und das ist eine Übung. Also dieses, ich lasse mich von belastenden Gedanken, ich denke mal kurz, weil ich meine, das ist auch, man kann das ja eh nicht wegtun. Das kann man kann weder die Situation wegtun, nur ist man ein Roboter, wo man sagen kann, ja, ich habe jetzt keine Emotionen mehr und keine Gefühle mehr. Und aber irgendwann trotzdem zu üben, wenn ich merke, ich drehe mich im Kreis, ja, da wirklich bewusst zu sagen, das muss jetzt nicht sein. Und für mich hilft da immer, also was mir tatsächlich hilft, ist ein Satz, den ich in einer Meditation gehört habe. Also wahrscheinlich gebe ich jetzt falsch wieder, aber what problem is there right now? Also wirklich genau im Moment, welches Problem gibt's jetzt im Moment zu lösen? Und die Antwort ist oft, es ist eigentlich im Moment kein Problem. Ja, ich schaffe mein Problem, weil ich über Dinge nachdenke, die vielleicht in der Zukunft eintreten und ich weiß nicht, wie es werden wird. Das ist diese Uncertainty, diese Unsicherheit, mit der man ja oft nicht umgehen kann. Ja. Aber wenn man sich überlegt, was ist jetzt wirklich im Moment zu tun? Und das ist gerade in Ruhephasen nämlich so, dass man dann halt auf diese belastenden Gedanken kommen, wenn man sich dann bewusst sagt, ja, ich denke das jetzt mal durch, ich komme aber zu keiner Lösung und ich übe eben diese Gedanken ziehen zu lassen. Da kann natürlich, schmeiße ich jetzt mit rein, ja, einfach so, aber Meditation ist genau das. Ich sitze mit dem, was da ist, ich identifiziere, dass das nicht einnehmen muss, dass das Gedanken sind, die kommen, und ich kann es aber auch wieder loslassen. Das kann man üben. Das ist wichtig, das glauben viele nicht. Ich kann sagen, das kann man. Das heißt nicht, dass man das sofort stressfrei ist und dass das sofort gelöst ist, aber es ist lebensverbessernd, wenn man das übt.
Ja. Dinge ziehen zu lassen. Die
das kannst du zum Beispiel natürlicher. Ja, also du hast das schon grundsätzlich immer, das war immer so deine Sache, ja, jetzt kann ich jetzt nichts ändern.
Ja. Ja.
Ich habe das immer anders gesehen. Ich habe mir gedacht, ich kann das abwenden.
Also natürlich, keine Ahnung. Ich sehe es wahrscheinlich, ich schaffe es irgendwie, die Emotion wegzuschieben und das logisch zu betrachten. Und das hilft mir. Ja. Wenn mir jemals die Logik wegbrechen sollte in meinem Bewusstsein, habe ich ein Problem wahrscheinlich. Aber solange ich das habe, das ist doch relativ stark verankert in mir. Das stimmt, ja. Ja, und ansonsten, jetzt kommen die Fadensachen, die aber natürlich dir helfen, durch solche härteren Phasen besser durchzukommen. Ausreichender und konstanter Schlaf. Ja, also das Schlimmste, was du tun kannst, wenn diese Phasen zuschlagen, ist dann noch am Schlaf zu sparen, weil ja so viel los ist. Das macht es hundertprozentig immer schlechter. Ja, also gerade wenn so viel los ist, musst du darauf achten, dass du für den nächsten Tag immer gut gewappnet und gut versorgt bist. Das heißt, du musst auf deinen Körper achten und beim Schlaf beginnst. Ja. Ernährung, das eben. Ja. Also Meal skippen oder Mahlzeiten nur überhaupt irgendwas reinzuschmeißen, weil es ist ja so viel los, wird sich rächen. Wird sich rächen im Morgen, übermorgen, irgendwann. Ja. Und das heißt, Ernährung und Schlaf gut zu halten, ist dein Rüstzeug dafür, dass du dem Stress auch möglichst gut begegnen kannst, ja, und gut damit umgehen kannst. Über Training haben wir schon gesprochen. Grundsätzlich so Sport und Bewegung hilft, hilft als Ausgleich. Warum? Weil wir diesen Fight-and-Flight-Mechanismus in uns haben, den aber nicht ausleben. Das heißt, der Körper will eigentlich reagieren auf stressige Situationen, aber rein körperlich tun wir oft nichts. Ja? Man läuft nicht aus dem Meeting davon oder man kämpft nicht gegen das Handy, wenn man das Telefonat führt, ja? Sondern nein, man ist eigentlich körperlich relativ inaktiv, aber die Stresssignale und diese Bewegungssignale werden halt schon produziert und ausgesendet und dementsprechend hilft Sport. Und das ist auch der Grund, warum Training am Anfang sehr, sehr gut hilft. Ja, da haben wir immer alle das volle Hoch. Wenn ich Training als feste Konstante etabliere und mir regelmäßig diese Auszeit nehme, dann ist es mal für den Körper erstmal nicht überfordernd, auch wenn sich das vielleicht am Anfang also nicht so anfühlt. Am Anfang fühlt sich alles schwer an und man hat ständig Muskelkater und so weiter. Aber tatsächlich ist das etwas, wo der Körper sehr, sehr schnell anpasst drauf und wo er gut damit umgehen kann. Je länger man trainiert, und da spreche ich jetzt von Jahren des Trainings, desto mehr hat man die Fähigkeit zur Intensität entwickelt. Dann wird das Ganze schon wieder ein schmaler Grat. Ja. Also ja, mir gibt Training immer noch diese Auszeit vom sag jetzt mal Büroalltag, ja, weil das halt Inaktivität ist körperlicher und das tut mir immer noch gut, aber ich merke auch, ich muss meinen Tribut auch fürs Training zahlen, ja, es ist ein Stressor dann irgendwann einmal. Ja, und das Letzte, und da gibt es auch interessante Beobachtungen, sind Technologie und technologiefreie Stunden, die man verwenden kann, um Stress abzubauen. Es gibt Studienbelege, die zeigen, dass es so circa seit den 2000ern die Zufriedenheit, also die Happiness in den Menschen sinkt. Ja? Und es wird ein Zusammenhang vermutet zwischen der Einführung des Internets und Smartphones, die dann 2007 gekommen sind, davor gab es den BlackBerry, und eben dieser sinkenden Zufriedenheit. Es scheint so zu sein, ja, dass uns Technologie weniger glücklich macht. Ne? Und nicht unbedingt deswegen, weil Technologie so böse ist, aber weil wir uns nicht davon lösen. Ja? Weil wir anstatt von echten sozialen Kontakten vielleicht eher zu Hause bleiben und eher Social Media durchscrollen. Das heißt, wir sparen vielleicht an Dingen, die wir früher gemacht haben. Wir treffen uns vielleicht weniger mit Freunden oder selbst dann, wenn wir uns mit Freunden treffen, hängen wir am Smartphone. Ja. Beobachte ich leider auch sehr, sehr oft.
Ja.
Und,
das ist absurd eigentlich.
Es ist total absurd, ja, aber das ist Usus. Ja. Und wir knabbern damit nachhaltig an unserer Happiness und fördern natürlich diese depressiven Verstimmungen damit dann auch. Ja.
Ja, das Interessante ist ja, wenn man überlegt, was bringt Glück, also wenn man jetzt auf den Buddhismus schaut zum Beispiel, ja, das Glück liegt ja in der Achtsamkeit, im Moment zu sein. Das nimmt natürlich Technologie, wenn man es so verwendet, dass man praktisch wo ist, aber eigentlich woanders ist und was anderes tut und nicht im Moment ist, nimmt man das weg. Und man hat halt dann vielleicht gar keine Phasen mehr im schlimmsten Fall, ja, wo man einfach da ist. Und wenn das...
Richtig.
Es passt eigentlich sehr gut mit dem zusammen, ja. Und natürlich, ja, Dopaminausstoß, der halt da passiert dadurch, dass man dauernd was Neues sieht, den sucht man halt dann auch. Es hat natürlich einen Suchteffekt auch.
Ja. Ja. Ich würde das nur also ergänzen, Smartphone, nachdem
freie
ja
Zeit ist sehr gut.
Ist wichtig. Ich sage jetzt einmal eben diese ablenkungsfreie Zeit. Also bewusst bei einem Task zu sein und bei einem Freizeittask zu sein, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil ich bin jetzt jemand, der gerne zockt, also Videospiele, Computerspiele spielt. Und natürlich ist es auch Technologie. Ne? Allerdings beim Zocken ist es ja so, dass ich halt nicht daneben am Smartphone hänge und etwas anderes tue, während ich das tue. Das heißt, ich kann mich voll und ganz dieser einen Sache widmen und das hat für mich schon einen aufladenden Charakter. Also da merke ich, obwohl das Technologie ist, mit der ich mich beschäftige, ist es eine, ist es wahrscheinlich eine Art Flow-Zustand, man kann sich in etwas verlieren, ja, und das hilft schon, das Nervensystem auch zu beruhigen. Das heißt, an alle Leute, die sagen, ja, aber ich zocke gerne oder ja, ich schaue gerne Serien und so weiter, ist jetzt nicht die Aufforderung, nur mehr das zu tun, also bitte auch rausgehen und mit echten Leuten sprechen, aber die Netflix-Serie bewusst zu konsumieren, ohne Ablenkung vom Smartphone, hat schon auch den Effekt, das Nervensystem runterzubringen. Ja. Bewusst zu zocken, ohne sich abzulenken, hat auch den Effekt, das Nervensystem zu beruhigen. Stefan nickt.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich nicht permanent ablenkt. Ja. Ja. Stress,
großes Thema. Werden wir das öfter nur aufgreifen, auf jeden Fall.
Ja, ich habe mir gedacht, in Wirklichkeit auch schon über die Technologieproblematik, da könnte man eigens eigentlich reden drüber.
Also, stimmt.
Ja. Ja, richtig. Ja, mit diesen Tipps, wie man dem Ganzen begegnen kann, schließe ich mal das Thema ab. Wie gesagt, wir werden sicher noch einige Folgen haben, wo das Thema von der einen oder anderen Seite beleuchtet wird. Ich würde übergehen zu dem Thema noch ein riesiges, aber es gab nochmal die Frage nach Süßstoffen und explizit eigentlich den Gefahren nach Süßstoffen. Das heißt, Aspartam haben wir alle gehört in letzter Zeit, dass die Gesundheitsbehörde, die WHO hier eine Einstufung vorgenommen hat und es als möglicherweise krebserregend eingestuft hat. Was ist da jetzt dran? Also welche Gefahren haben Süßstoffe? Abseits des Blähbauchs, den wir letzte Folge besprochen haben.
Das ja wirklich eine Gefahr ist, wie wir gemerkt haben.
Richtig.
Ja, also ich habe mir angehört den 6 Stunden Stronger by Science Podcast zum Thema Aspartam. Und es ist wirklich spannend, muss ich sagen. Ich habe mir zuerst gedacht, wie kann man 6 Stunden über Süßstoffe und sowas reden. Aber es ist wirklich spannend. Ich habe es mir jetzt ein zweites Mal angehört. weil es halt schon komplex ist, das ganze Thema. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Die Frage, ist es sicher? Ja, es ist sicher. Was jetzt genau dahinter steckt, dass immer diese Angst noch da ist, woher das kommt und wie die ganze Wissenschaft das behandelt, wie das dann von den Medien aufgegriffen wird, etc. Das ist dann ja eigentlich, worum es hauptsächlich in diesem Podcast geht. Und ja. Ja. Woher kommt eben die Skepsis gegen die Süßstoffe generell? Das ist spannend. Die Süßstoffe gibt es noch nicht super lange und viele davon sind ursprünglich zufällig mehr oder weniger entdeckt worden. Also irgendwo sitzt ein Forscher und hantiert mit Dingen herum und in der Pause schlägt er sich den Finger ab und merkt, hoppala, warum sind meine Finger so süß? Und so sind diese ersten Dinge entstanden in einer Zeit, wo sich auch wenig Leute Gedanken über Sicherheit in Lebensmittel und Krebsrisiko und sowas gemacht haben. Und da sind halt wirklich Dinge passiert, die nicht so okay sind eigentlich. Wie soll man sagen? Gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Also die Sachen haben sich eh als harmlos herausgestellt. Aber es wurden Dinge zugelassen, die eigentlich nicht hätten zugelassen werden sollen nach der damaligen Rechtsprechung. Es wurden Leute aus Positionen gefeuert, nur weil sie eben Süßstoffe unter die Lupe nehmen wollten. Es wurden Anwälte abgeworben, etc. Also vieles in Amerika und anscheinend Amerika der 80er, 70er Jahre dürfte noch wilder Westen gewesen sein. Und da sind halt wirklich viele Dinge passiert, wo man verstehen kann, dass da eine sehr große Skepsis draus geboren wurde. Nicht zuletzt wegen so Dingen, dass Süßstoffe zwar dann verwendet werden durften, aber mit der Auflage, dass halt auf den ganzen Produkten draufsteht, enthält diesen Süßstoff und es gibt Forschung, dieser Süßstoff ist in Versuchstieren krebserregend. Und wenn du das halt auf deinem Frühstückstisch stehen hast, ist das halt nicht so eine Sache, so die jetzt so nicht viel Vertrauen eigentlich schürt. Ne? Ja. Und ja, daher kommt eben diese grundlegende Skepsis zu dem ganzen Thema.
Ja, es ist schon wichtig zu wissen, woher die Skepsis eigentlich kommt, ne? Weil wenn man das immer wieder so aufgegriffen wird, hat man immer wieder das Gefühl, wenn man vielleicht, wenn man auch noch Verschwörungstheorie affin ist, etc., ja, denkt man sich, na, irgendwas muss ja dran sein. Das ist ja oft so der Satz, der dann im Kopf herumschwirrt, ja. Aber eigentlich rein forschungsmäßig, rein wissenschaftlich gesehen, aus dem, was bekannt ist, kann man eigentlich zusammenfassen?
Kann man zusammenfassen? Es ist höchstwahrscheinlich unbedenklich. Womit ich auch zu dieser Kategorisierung von der WHO kommen würde. Ich wollte jetzt nicht unbedingt jede einzelne Stufe irgendwie erklären, was das genau bedeutet, weil das ist, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen anti-intuitiv. Also da steht dann irgendwie so halt wahrscheinlich krebserregend oder wahrscheinlich oder nur, was sagen Sie? Ja, es ist auf Englisch. Ich tue mir da schwer, das teilweise zu übersetzen in meinem Kopf. Aber ich habe ganz interessant gefunden, dass eine Gruppe aus dieser Klassifizierung gelöscht wurde. Und das ist die Gruppe von Dingen, die wahrscheinlich nicht krebserregend sind. Und diese Gruppe würde entfernt, weil es nur eine einzige Substanz jemals auf diese Liste geschafft hat. Das war irgendeine Chemikalie, die man in der Textilindustrie anscheinend braucht. Und da hat man es geschafft zu beweisen, dass das wahrscheinlich nicht krebserregend ist. Alles andere hat eine schlechtere Einstufung eigentlich bekommen. Und wir reden davon wirklich allem anderen. Ja. Und da sieht man schon ein bisschen, wie diese Einstufungen halt ja, zu werten sind.
Also welche Gewichtung ein wahrscheinlich hat, ja, ist
genau,
ja, ja, ist vielleicht nicht so, wie es einem im Kopf vorkommt, oder die Assoziation, die man mit diesem Wort wahrscheinlich hat,
ja,
ist nicht unbedingt das, was die WHO da jetzt als Klassifizierung hernimmt. Ja, das ist halt an Parametern festgelegt. Ja.
Genau, und was auch ein bisschen schwer zu verstehen ist, weil man eben von wahrscheinlich redet, dann denkt man irgendwie an Risikowahrscheinlichkeit. Diese Einstufung ist eigentlich keine Wiedergabe von einem Risiko, sondern von einer Gefahr, von einer möglichen Gefahr. Und das ist was anderes. Ein hohes Risiko ist nicht unbedingt eine hohe Gefahr und eine hohe Gefahr hat nicht unbedingt ein hohes Risiko. Das ist ein bisschen so wie ein Auto ist gefährlich, weil du kannst durch ein Auto oder in einem Auto umkommen. Wie hoch ist die Gefahr, dass es passiert? Naja, in Wirklichkeit auch nicht so niedrig, aber ja, also eben so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Oder irgendwo gibt es auch das Beispiel mit einem Meteoriten. Ein Meteorit, der die Erde mehr oder weniger zerstört oder unbelebbar macht, ist eine Gefahr, die sehr hoch einzustufen ist als Gefahr. Das Risiko ist allerdings verschwindend gering. Und in diese Richtung bewegt sich eigentlich die Kategorisierung. Ja,
ja. Ja, ja, darum, es finden sich ja unterschiedliche Substanzen auf dieser Einstufung.
Sehr und, lustige ja, Dinge so Sachen, unter Umständen.
Ja. Genau, so Sachen wie Sonnenbänke haben zum Beispiel, sind auch eine Gefahr, ja, oder ja. Alkohol sind, ist auch eine Gefahr. Sonne an sich ist natürlich eine Gefahr und ich glaube, die sind alle drei Sachen sind wesentlich höher eingestuft als Aspartam.
Ja, ich glaube, es ist Klasse 1, also ja.
Klasse 1, also der karzinogen für Menschen, also eigentlich nachgewiesen krebserregend für Menschen.
Genau.
Ja. Nur, was diese Tabelle nicht aussagt, ist eben, und was heißt das jetzt? Also wie viel darf ich mich diesen Gefahren aussetzen, um nicht Gefahr zu laufen, dann doch Krebs zu bekommen? Ja? Also wie hoch ist das Risiko, dass es mir passiert? Und das sagt diese Tabelle eben nicht aus, diese
Klassifizierung. Und die Tabelle gibt auch, also diese Einstufung gibt keinen Aufschluss über die Dosis eben.
Ja.
Was zum Beispiel bei Sonne sehr leicht zu verstehen ist, weil prinzipiell, wenn Sonne ein Klasse 1 Karzinogen ist, dann dürfte ich nicht aus dem Haus gehen, weil ich sonst Krebs bekomme. Aber wir wissen, dass eigentlich Sonne ja auch gesund ist in Wirklichkeit und dass man es auch nicht vermeiden kann und sollte. Man sollte sich halt nicht jeden Tag so lange sonnen, dass man Sonnenbrand bekommt oder sowas. Das ist sicher eine blöde Idee, aber prinzipiell ist Sonne ja auch was Gutes. Ne? Ja, diese Dinge gehen bei dieser Klassifizierung verloren und das liegt eigentlich auch daran, dass das eine Klassifizierung ist, die für uns Endverbraucher nicht vorgesehen ist, dass wir uns damit überhaupt auseinandersetzen. Das ist etwas, worauf Wissenschaftler schauen können, um ihre weitere Forschung zu richten, sagen wir mal so, und sich zu überlegen, wo können wir noch hinschauen oder eher nicht halt. Ja. Und da gibt es eben von der WHO einen anderen Arm, ich weiß nicht mehr, die haben alle so komische Akronyme, der sich eben eigentlich mit diesen Dingen dann auseinandersetzt, eben mit Wahrscheinlichkeit und Dosis und der hat eben nicht seine Einstufung von jetzt Aspartam im Speziellen geändert. Da gibt es eine Verzehrsempfehlung, sagen wir mal so, eine Grenze, die man circa im Auge behalten sollte, wie viel Aspartam man zu sich nehmen sollte pro Tag oder kann, der höchstwahrscheinlich sicher ist. Und die wurde nicht geändert. Darüber redet niemand, weil das ist Fahrt. Ne?
Und die ist ja relativ hoch, ne? Also
das ja, ist im genau. Kopf, aber das sind irgendwie so 8 bis 12 so Softdrink-Dosen. Also das sind, glaube ich, also es sind mehrere Liter, ne? Wenn man sagt, ja. eine ist 0,3 mal 8 sind 2,4, also 2,5 Liter aufwärts fängt es dann an, schwierig zu werden. Wer trinkt so viel von so etwas? Leute, die nur das mehr oder weniger trinken. Und da kann man sich schon denken, wenn man halt nur Softdrinks trinkt, auch wenn sie kalorienfrei sind, ist das wahrscheinlich nicht so super für die Gesundheit. Ich meine, ich bin kein Experte auf dem Thema, aber ich schätze mal, nachdem die alle auch eine saure Komponente haben, ist das wahrscheinlich auch nicht für die Zähne so gut und etc. Ne? Und man weiß, ja, Zahngesundheit ist auch wichtig für andere Health Outcomes und sowas. Also ja.
Gar nicht zu unterschätzen. Tatsächlich, das hatte ich mal bei einer Klientin im Coaching. Ja. Die kam aus einem starken Binge-Verhalten, starken Binge-Restrict-Verhalten und hat halt zuckerfreie Getränke dann eingesetzt, halt, um möglichst kalorienarm unterwegs zu sein. Das war halt schon ein bisschen ein Extrem in dem Fall. Und die hat wirklich schon relativ hohe Mengen konsumiert und die hatte tatsächlich, also es war ein Thema dann beim Zahnarzt, der gesagt hat, sie muss diese Getränke zurückschrauben, ja, weil es der Zahnfleischgesundheit und Zahngesundheit geschadet hatte. Aber das sind ja oft so die Dinge, ja, vielleicht, über die man vielleicht eher weniger Gedanken macht. Ja.
Ja, ja.
Und dann geht es also eben
das
nicht um.
Das passiert scheinbar vorher oder das merkt man vorher, bevor man diesen, ich habe jetzt nachgeschaut, 40 Milligramm pro Kilo Körpergewicht Wert überschreitet von Aspartam.
Ja, und generell, also eben, alle Süßstoffe scheinen in Ordnung zu sein für den menschlichen Verzehr und gerade bei Aspartam fehlt eigentlich auch die biologische Plausibilität, was daran eigentlich schädlich sein sollte, weil Aspartam sind eigentlich zwei Aminosäuren mit einer Methylgruppe, also mit einer Alkoholgruppe dran. Und das wird bei uns im Körper verdaut. Und das heißt, diese Methylgruppe wird abgespaltet, wird zu Methanol abgebaut oder weiterverwendet. Und eben die Aminosäuren, das sind halt Aminosäuren, so wie wir sie auch zu uns nehmen, wenn wir ein Eiweiß in irgendeiner anderen Form auch essen würden. Und eben, also dass die Aminosäuren an sich sind sowieso unbedenklich, weil das kommt ganz normal in unserem Essen vor. Und das Methanol ist eigentlich problematisch, aber da ist wieder die Frage der Dosis. Nachdem wir von Aspartam so wenig brauchen, ist die Dosis sehr, sehr gering. Und Methanol wird in unserem Körper auch selber hergestellt, also hauptsächlich von unserer Darmflora. Und wenn wir Obst und Gemüse essen, nehmen wir auch Methanol auf. Also wieder eine Sache, wir tun etwas Gesundes und haben dieses eigentlich schädliche Ding drinnen, zeigt halt, ja, wir können damit umgehen und das ist was anderes, wie wenn ich mir einen halben Liter Fuselalkohol reinziehe und ich werde davon blind. weil das ist Methanol, ne?
Das ist zumindest eindeutig.
Ich sehe schon in den Check-ins von den Leuten, na, ich habe mein Gemüse nicht gegessen, weil ich habe Angst vor Methanol.
Ja, genau.
Aber das war ja, glaube ich, sogar tatsächlich eine Reaktion auf einen der Podcasts oder auf den Süßungsmittelblähbauch. Glaube ich, da ist die Frage gekommen.
Ach so.
Oxidativer Stress. Ja, ja.
Genau, habe ich gesehen.
Und das ist ja eben, ich glaube, das ist genau aus dem Grund, also das ist eben das, das Methanol, der genau. Punkt sozusagen. Und genau da ist es so, wieder so, das ist halt alles nicht so einfach. Ja? Es ja. ist nicht immer ein böses, böser Stoff, der da jetzt enthalten ist und deswegen ist das böse, sondern das ist alles eine Dosisgeschichte und eben sehr oft bei vermeintlich gesunden Dingen passieren oft ähnliche Abläufe oder ähnliche Prozesse. Also ja, ich glaube, es ist eh immer, man darf immer neugierig sein, beziehungsweise sich überlegen, wird es denn so einfach sein, ja, wenn jemand daherkommt und sagt, das ist gesund, das ist ungesund, das ist ein Problem, das ist nicht ein Problem, muss man sich wahrscheinlich eh immer die Ernährung insgesamt anschauen, ja, und das, was man halt sonst auch so tut.
Ja, ja, gefährlich ist immer, wenn jemand sagt, da ist das drin, deswegen ist das gesund, oder da ist das drin und deswegen ist das ungesund. Spätestens da muss man hellhörig werden und gut nachprüfen. Weil die Chance ist hoch, dass wir von diesem ungesunden Stoff, ja, wie gesagt, auf natürliche Art und Weise mehr als genügend zuführen die ganze Zeit, ja, oder sogar selber produzieren. Die Chance ist hoch, dass dieser gesunde Stoff, der da propagiert wird, vielleicht in einer Verpackung daherkommt mit ganz vielen anderen Stoffen, die vielleicht nicht so zuträglich sind für Gesundheit, Zielerreichung und was auch immer. Genau. Stichwort Nüsse. Ja. Nüsse sind immer so eine Klasse. Nüsse sind gesund, gesunde Fettsäuren. Ja, aber auch fucking viel Kalorien. Für wenig Volumen und toll, dass die so gesund sind, aber wenn du abnehmen willst, ist das nicht die beste Wahl. Ja.
Zum Beispiel. Übrigens eine Account-Empfehlung. Sie heißt Food Science Babe. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ja.
Ja.
Die sich regelmäßig, weil es ist halt jetzt mittlerweile, es gibt halt so viele Gesundheitsinfluencer, die weder irgendeine Ausbildung haben, noch sonst irgendeine Berechtigung, Dinge zu tun, die sie, oder ja, über Dinge zu reden, die sie da propagieren. Die gehen sehr gerne durch Supermärkte durch, schauen sich sozusagen die Inhaltsstoffe an von Lebensmitteln und sagen, ja, oh mein Gott, ja, das ist alles toxisch, das ist giftig und das ist ein Problem und das ist ein Problem. Und schau dir das mal an, da versteht man ja überhaupt nicht, was draufsteht. Ja. Das kennt man ja alles nicht, das ist alles nur künstlich. Und die macht es sehr gut, weil die debunkt das halt eben und sagt dann, okay, nur weil man ein Wort nicht versteht, ja, also die chemische Klassifizierung von irgendwas, nur weil man es nicht versteht, heißt das nicht, dass das nicht etwas ist, was natürlicherweise auch vorkommt. Ja, also das ist einmal schon gar kein Grund. Und die sagt dann halt, also sagt auch sehr oder bringt auch sehr gute Vergleiche mit, okay, im Lebensmittel XY ist das und das auch drinnen und das ist kein Problem und deswegen wird dieser Stoff auch hinzugefügt, ja, weil oft ist ja das, ja, oh mein Gott, warum ist denn da Zucker drinnen und was weiß ich und dann geht's aber um Haltbarkeit und was ich sehr cool gefunden habe, zum Beispiel letztens, das ist eines der letzten Dinge, die ich von ihr gesehen habe, da gibt's so diese, da geht man einen Hamburger jahrelang in einer Box behalten. Und hat nach Jahren wieder ausgepackt und der hat eigentlich recht gut ausgeschaut. Recht frisch. Also da war jetzt kein Käse drin, ich glaube, es war einfach das Brot und dieses Fleischlaberl. Patty, ja.
Genau, ja.
Dieses Patty, genau. Der hat ausgeschaut wie, ja, relativ, war glaube ich eh McDonald's, wie relativ frisch, relativ neu. Und die alle sind komplett wahnsinnig geworden. Ich habe gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Und wenn man sowas isst, das schaut nach Jahren immer nur so aus, da kann man sich vorstellen. Und sie hat das halt ganz trocken erklärt, hat gesagt, das ist, wenn etwas dehydriert ist, ja, wenn das sozusagen über einen gewissen Zeitraum dehydriert wird, dann schaut das so aus. Das Experiment ist nachgestellt worden mit einem selbst hergestellten Patty und einem selbst hergestellten Burger Bun und das funktioniert genauso. Aber ja, man schießt sie halt, also dieses irgendwas rausschießen, was halt skandalös klingt, ja, und gefährlich klingt, ist halt leicht, ne? Also damit fängt man natürlich Leute und bekommt sie auf die eigene Page etc. Also da muss man natürlich immer aufpassen. Aber Food Science Babe, große Empfehlung. Macht das mit einer herrlichen Ruhe.
Gut, gut. Der Kommentar bei diesem Burger-Experiment war eh, die machen das niemals mit einem Big Mac. Es ist immer nur das Burgerbrötchen ohne Toppings, ohne Soße, ohne irgendwas. Und dann funktioniert es halt. Wenn du das mit einem Burger machst, so wie du ihn kaufst, ja, mit Käse und Co., wird das eben nicht so ausschauen. Ja, ja, spannend.
Ja, und das ist halt leider auch, weil im Wissenschafts- Zirkel selber so ein bisschen gerade dieses Clickbait-Zeug in ist. Also wirklich in den bei den Wissenschaftlern selber, weil die halt einen Druck haben, zu publizieren und nach außen zu treten und Gelder zu akquirieren. Und gerade zum Beispiel bei dem Aspartam gibt es da so eine Mausstudie, wo gezeigt wurde, naja, die haben halt Krebs und sowas. Und das ist halt rausgekommen, dass das zum Beispiel eine Gruppe, dieser Ramisini, glaube ich, ist die Studie gewesen, macht diese sehr medial interessanten Dinge immer wieder produziert, aber halt im Wissenschaftszirkel selber nicht so gut angesehen ist. Und diese Studie wurde dann auseinandergenommen und hat viele, viele Probleme in Wirklichkeit und hat eigentlich keine Aussageberechtigung mehr oder weniger. Ja. Ja. Deswegen kommen halt solche Sachen und die Medien stürzen sich eben dann natürlich auf sowas, weil die haben Pressekonferenz nach Pressekonferenz geschoben und bevor ihr Paper eigentlich noch publiziert war, was ja auch nicht gerade so toll ist, und haben das schon angeprangert und eben das ist dann halt rausgegangen, halb gar sozusagen, und ja, die Journalisten freuen sich, dass sie über was schreiben können und ja.
Ja, ja. Naja, das ist ja das Problem, weil der Titel schon Clickbaity ist und ganz viele natürlich über den Titel nicht hinauslesen, also eine Studie wirklich zu lesen und dann sich die Ergebnisse nochmal anzuschauen etc. und das noch vielleicht richtig zu bewerten, das ist ja eigener Skill. Ja, ich muss mal dazu sagen, das will ja auch nicht jeder und muss auch nicht jeder machen. Nein. Das Problem ist halt, wenn dann der Titel Clickbaity ist und eigentlich gar nicht das repräsentiert, was in der Studie drinnen ist, weil eben auch die Wissenschaftler unter einem Druck stehen, damit da halt mehr publiziert wird, etc., dann wird es halt tricky, weil dann nimmt man halt nur den Titel mit. Ich meine, das ist so, wie man halt gewohnt ist, dass man durch Informationen durchskimmt, das ist dann das, was hängen bleibt, und das ist zeigt dann vielleicht nur einen Teil der Wahrheit oder ja verzerrt dann die Wahrheit sogar. So wie Marcel Menno, der Menno Hänselmann, wir haben drüber ja gesprochen, der hat ja, du hast es glaube ich geteilt, diese Studie geteilt mit dem ein Double Espresso in der Früh beeinträchtigt schon die Schlafqualität. Und ich habe dann so bei der Reaktion, was so, das interessiert mich gar nicht, das will ich gar nicht wissen, ja. Das ist mir zu viel, ja. Und es war spannend, weil dann nehme ich drunter, also das war glaube ich auch der Titel der Studie, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat jemand drunter kommentiert, ich meine, ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber er hat gesagt, er ist ein Koffeinforscher und hat seit Jahren halt da geforscht und das Ding ist halt, ein doppelter Espresso hat viel weniger Koffein, als jetzt da sozusagen angenommen wurde. Also das war sozusagen der Clickbait-Title mit dem doppelten Espresso. Aber eigentlich passt die Menge nicht zusammen. Und das sind schon wieder kleine, feine Unterschiede.
Auch angemerkt, dass die Studie, die da zugrunde liegt, auch einige Flaws hatte. Also auch hier wieder das Ganze mit Vorsicht zu genießen ist. Und aber ja, also Caffeine Intake 200 Milligrams in the morning affects human sleep war der Titel. Ja. Ja. Und ja, 200 Milligrams of Caffeine oder 200 Milligramm Koffein sind schon einiges. Also das ist,
ich glaube, das sind eher drei oder vier Kaffee, glaube ich. Also,
wie viel machen ein Monster?
So. Keine Ahnung.
Wisst ihr das?
Ich muss sagen, ich habe noch nie ein Monster getrunken. Also.
100 Gramm hat 36 Milligramm.
Das ist die einzige Person in das Gym wahrscheinlich, die noch nie ein Monster getrunken hat. Aber ja, ich habe mir das auch, also ich habe das nur in der Wettkampfvorbereitung gemacht, ich habe mir das komplett abgewöhnt. Also ich habe mir da noch nie gut gefühlt. Aber wie viel, Marcel, du hast das jetzt
rausgefunden? Auf 100 Gramm sind es 36 Milligramm. Ich glaube, es ist ein halber Liter
Monsterdose. Genau.
Das heißt 180 150. Milligramm.
Ja, 180, kommt man circa dorthin. Ne?
Dann bist du in etwa dort. Ja. Und ja, okay. Monster sind mehr wie ein Espresso.
Ja. Definitiv. Ja, nein, man merkt, also wir wollen uns einfach den Kaffee in der Früh, Espresso in der Früh nicht nehmen lassen. Deswegen suchen wir nach Gegenbeweisen natürlich.
Ja. Aber das sieht man auch immer ganz gerne. Das wird gerne gemacht, auch in der sogenannten Evidence-Base. Blase, um eben halt Content zu machen. Da gibt's so, wird eine Studie hergezeigt, die irgendetwas aussagt. Und in der Wissenschaft interessiert niemanden eine einzige Studie. Ja. Also vielleicht sollten wir uns irgendwann mal getrennt über Wissenschaft unterhalten. Aber die arbeiten zum Beispiel mit einem, mit diesem P-Value, also mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine gefundene Aussage sozusagen nicht der Zufall ist. Und dieser P-Value ist 5%, also ein auf den hat man sich geeinigt. Das ist eigentlich auch eine, was ich weiß, eine ganz lustige Geschichte, wie das zustande gekommen ist. Und nach dem arbeitet halt die Wissenschaft. Und das bedeutet, dass halt ein 20stel aller Studien in Wirklichkeit Zufallergebnis ist. Ja. Also damit lebt gerade unsere Wissenschaft, dass circa ein 20stel aller Sachen, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich mehr, weil nicht alle Forschung so gut ist, wie sie es eigentlich glaubt, ein 20stel dieser Aussagen ist eigentlich falsch. Das heißt, wenn dann irgendwo eine einzelne Studie rauskommt, die irgendwie plötzlich was ganz anderes sagt wie alle anderen, muss man da immer schon mal Vorsicht walten lassen, weil vielleicht sind wir da bei dieser 20. Studie, die was anderes sagt wie alle anderen, weil sie halt einfach falsch ist.
Und dann ist eben noch das Thema, dass diese Titel wirklich gerne hergenommen werden, weil auch bei dieser Koffein-Studie ist es jetzt so, und der Menno hat das wahrscheinlich und sein Team hat das natürlich mit Absicht gemacht, um ein bisschen Traction auf dem Profil zu erzeugen. Die Studie ist, auf der Zunge zu gehen lassen, die ist von 1995. Das ist jetzt super neue Information. Auf sein Profil gebracht.
Das Gute ist, also was bei Menno seinen Posts dann ja ist, er relativiert es ja auch wieder in den Posts. Ja? Also beziehungsweise er bringt die Studie und bringt den Kontext dann dazu. Also das, man muss halt lesen.
Richtig.
Das ist halt wichtig. Richtig. Das ist generell eine gute, vielleicht eine gute Empfehlung. Ja, Marcel, wie schaut es zeittechnisch aus?
Eine Stunde elf Minuten, 40 Sekunden.
Dann würde ich vorschlagen, wir schieben mein Thema auf den nächsten Roundtable, oder?
Du willst dich herausreden, meine Liebe. Nein.
Aber wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Episoden nicht so lang werden zu lassen. Und wir sollten uns accountable halten.
Das stimmt, ja. Also wir schaffen es irgendwie, jede Folge ein Thema weniger zu behandeln. bald schaffen wir nicht einmal mehr ein Thema wahrscheinlich.
Nein, was wir schon mal machen können, also es war auch die Frage, also bin angeschrieben worden von einer sehr lieben Followerin, der Nicole, und die hat gesagt, ob wir nicht mal so eine Quick-Fire-Runde auch machen können. Können wir natürlich auch machen, ja. Also da würde ich aber dann eher vielleicht auch einen extra Aufruf starten für Themen, die sich, weil wenn jemand halt mit einem sehr weit gefassten Thema kommt, etc. Ja. Also vielleicht wirklich so schnelle Fragen, schnelle Antworten, also sowas können wir natürlich auch mal probieren. Wenig Kontext. Ja, das müssen wir halt auch mit Bedacht natürlich jetzt. Alle spüren schon die Beklemmung, ja.
Ich schwitze.
Aber man kann es ja mal versuchen.
Es ist ja absurd und paradox, weil genau das ist ja das, was die Leute sich wünschen. Die wünschen sich diese eine Person oder diese eine Institution, die sagt, wie es ist. Und das möglichst kurz. Und ja, wir können das schon probieren. Ja.
Was ist das beste Diätessen?
Gurken. Und dann sagt...
Nächste Frage.
Die beste Übung.
Super. Come at me.
Na bitte Marcel, was ist die beste Übung?
Also die beste Übung?
Ja.
Kreuzheben. Nächste Frage.
Und irgendwie, aber ich habe meinen Rücken. Na, Kreuzheben. Na gut, ja, das werden wir probieren. Und dann werden wir die nächsten Episoden dafür verwenden, um die Fehler auszubügeln und den Kontext zu bieten. Ja.
Den ganzen Schaden, den wir angerichtet haben, wieder auszubügeln. Ja.
Na gut.
Gut, dann
Outro. Ja, Outro. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr davon hören wollt, dann bitte, bitte, bitte viele Reviews hinterlassen, Kommentare hinterlassen auf Spotify, auf Apple und Google Podcasts, auf Instagram, auf YouTube. Ja, alles hilft. Daumen hoch, Likes und so weiter. Und gerne auch teilen in den Stories. Gerne Freunden, Freundinnen weiterempfehlen, gerade wenn vielleicht ein Thema dabei war, wo ihr zuletzt mit jemandem Kontakt hattet, also gerade Aspartam habt ihr vielleicht besprochen, hier die Schnellzusammenfassung eines 6-Stunden-Podcasts, das haben wir geschafft, in nur einer halben Stunde zusammenzufassen, also schneller geht's nicht. Ja, genau. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und Zusehen. Habt ihr noch Schlussworte, wollt ihr euch noch speziell verabschieden? Oder sagt ihr einfach Tschüss?
Ich sage einfach Tschüss.
Da geht's trainieren.
Geht's trainieren. Geht's trainieren. Passt.
Genau. Dann,
ciao.
Und esst guten. Ciao.